Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Till von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich.
Alright.
Genau richtig, hört jetzt zu, das ist meine Aufforderung. Unser mobile.de Moor Podcast ist auf Reisen, es ist fast ein Wanderpodcast geworden. Wir sind in Horb am Neckar, da ist es nicht nur besonders schön, sondern ganz außergewöhnlich ist es bei der Autowelt Prosite, wo wir heute zu Gast sind. Mir gegenüber sitzt Matthias Prosite und der ist gerade frische gebackener Gebrauchtwagenhändler des Jahres geworden. Eine Wahnsinnsleistung, deswegen und aus anderen Gründen sind wir hier und zunächst einmal hallo und herzlich willkommen, Matthias Prosite.
Lieben Dank, Dirk. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen in der Autowelt Prosite.
Ja, danke, dass wir vorbeikommen durften. Wir sind ein bisschen geflasht oder vielleicht ist ein bisschen untertrieben. Also ihr zieht die ganze Sache richtig durch. Ne? Das sieht man vor Ort, das spürt man in eurem Team. Man sieht es vorher schon auf Social Media, klar, haben wir uns ja schlau gemacht. Ja. Und wir haben uns im Februar ein bisschen intensiver unterhalten. Da waren wir in Würzburg bei der Gebrauchtwagenpraxis. Da wurde verliehen. Dieser Titel Gebrauchtwagenhändler des Jahres und ihr als Team seid die Gewinner in der Kategorie freier Händler. Es gab noch einen Gewinner bei den Markenbetrieben. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. Das ist ja schon eine besondere Geschichte. Das wird man ja nicht einfach so. Ne? Mhm. Einer hat sich beworben, na gut, den nehmen wir. Also man muss ja ein bisschen liefern. Und Matthias, vielleicht holst du uns vorher mal ein bisschen ab und alle Zuhörer Autowelt Prosite, erzähl mal ein bisschen über euch. Ihr seid in Horb. Habt ihr noch verschiedene Standorte? Was sind eure Spezialitäten? Wie viele Leute? Du kennst dich ja hier aus. Hol uns mal ab.
Mein Name ist Matthias Prosite. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Autowelt Prosite. Das war die erste GmbH. Unser erstes vollständiges Geschäftsjahr war im Jahr 2016. Ja, also Gründung war irgendwann Mitte, Ende 15 und richtig los ging es dann 2016. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht. Also ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, dass die Leute verstehen, wie und was und wo. Und ich habe eine Ausbildung gemacht. Im Ford-Autohaus war dann in einem Mehrmarkenbetrieb als Verkäufer, die Kurzfassung. Und 2016 bin ich dann in die Selbstständigkeit reingegangen, also ganz alleine. Ja. Kein elterlicher Betrieb, keine Übernahme, einfach komplett selber selbstständig gemacht und fertig, weil ich zu meiner aktiven Zeit als Verkäufer da doch recht erfolgreich war, schon in jungen Jahren, weil ich aber halt immer viel mehr investiert habe an Zeit und einfach auch an persönlichem Interesse in diesem Beruf, weil ich gesehen habe, da kann man wirklich noch durchstarten und Geld verdienen, auch wenn man jetzt kein Abi hat, so wie ich, und kein Studium. Ich habe also weder noch durchschnittlicher Realschüler und gut war's. Und ich habe mich aber immer schon für Autos interessiert, deshalb wollte ich da ganz gern was machen. Meine damaligen Noten haben es aber nicht zugelassen, die Ausbildung, wie ich es gerne gehabt hätte, bei BMW oder bei Mercedes zu machen, sondern eben bei Ford. Alles gut, die Marke ist wunderbar und verkaufen wir auch sehr gern. Ja, und so ging das los. Da habe ich mich 2016 mit einem gewissen Startkapital, das ich gespart hatte. Ich habe damals noch dann zu Hause gewohnt, habe sehr, sehr viel oder fast mein ganzes Nettogehalt eben gespart. Ja, und habe das alles auf die Seite gebracht, hatte bewusst nicht viele Ausgaben. Ich war, wie man so schön sagt, noch niemals auf Mallorca und auch nicht in New York. Ja, ich habe eben alles immer in mich und die Firma investiert. Ich habe bis jetzt nahe 500.000 Euro in meine persönliche Weiterbildung investiert. Und da ging eben viel Geld, Zeit und Energie rein und halt scheinbar, wie ich jetzt merke, mehr als bei anderen. Deshalb sind wir ganz gut vorangekommen, wie du sagst. Wir sind jetzt 2024 zum besten Gebrauchtwagen-Autohaus in Deutschland gewählt oder ausgezeichnet worden. Das bekommt man ja nicht einfach so, wie du es gesagt hast. Richtig. Ja, der Weg, der war sehr spannend, manchmal auch steinig, aber es hat sich super gelohnt. Hier in Horb am Neckar haben wir 3 Standorte, das ist aber in meiner Wahrnehmung ein großer einfach. Ja, das ist eine Meisterwerkstatt dabei, die interne Logistik und eben unser Verkauf, da haben wir immer so zwischen 300 und 400, manchmal auch 420 Lagerfahrzeuge da, je nachdem. Und ja, wir sind gewachsen zwischen 2021 mit 8-9 Mitarbeitern, bis jetzt sind wir 66, 67 Mitarbeiter.
Wahnsinn.
Ja. Wir werden dieses Jahr 2024 abschließen. Ich hoffe, dass wir eine 3 davor haben. Reell sind wahrscheinlich irgendwo so 26 Millionen oder sowas, irgendwas um den Dreh. Jetzt sind wir hier und jetzt können wir uns gerne unterhalten, was ist zwischen 2016 und 2024 passiert.
Ja, irgendwas muss ja passiert sein.
Irgendwas muss passiert sein, genau. Wir waren extrem fleißig. Ja, wir waren, sage ich ganz oft, mutiger an der einen oder anderen Stelle als die anderen. Auch gerade während Corona, du musst wissen, 2016 bis 2024, wir wissen, was ab 2020 auf der Welt los war. Corona und dann Krieg und Inflation und auf einmal Energie so teuer und die Leute haben auf einmal scheinbar kein Geld mehr. Das heißt, die Hälfte meiner Selbstständigkeit habe ich irgendwie in Krisen verbracht.
Ja, Krisenmodus.
Im Krisenmodus scheinbar. Ja. Irgendwie finde ich es aber super geil, ja, weil in Krisenzeiten ganz viele Leute die Autobahn verlassen und einfach sagen, nee, kein Wachstum mehr, kein Geld ausgeben mehr, keine Investitionen mehr. Und das finde ich persönlich super geil, weil deshalb ist die linke Spur sehr frei.
Also du machst praktisch das Gegenprogramm, ne?
Ich mache alles Gegenprogramm, ja. Und das erfordert manchmal mehr Mut und ich muss manchmal weiter aus meiner Komfortzone, als ich das gern möchte. Aber genau das trägt eben dann dazu bei, dass wir sagen, nee, machen wir. Wir wissen, dass da gewisses Risiko einhergeht. Und mein Vorteil auch mental ist einfach, ich habe nichts übernommen, was ich kaputt machen könnte. Und früher habe ich ganz viele Leute beneidet, boah, guck mal, dem sein Papa hat ein Autohaus, wie geil, ja. Und das habe ich nicht. Ich habe von meinen Eltern zwar kein Startkapital oder kein Autohaus bekommen, aber eine traumhafte Erziehung, ja. Sind beides in den Firmen, wo sie eben angestellt sind, Leistungsträger.
Ja.
Und haben eben mir viele gute Sachen mitgegeben und es war die Basis für alles jetzt. Und deshalb habe ich keine Angst, was kaputt zu machen, weil schau, ich bin ohne Autohaus in die Welt gekommen und vielleicht gehe ich ohne Autohaus oder ohne Unternehmen aus dieser Welt und zwischendrin war es geil. Und meine Aufgabe ist es, diese Zeit zwischendrin so geil zu machen als möglich, auch mit dem Risiko, dass mal ein Scheiß passiert. Aber lieber gehe ich das Risiko, wie das Risiko in der Mittelmäßigkeit unterzugehen. Das ist meine größte Angst.
Das glaube ich. Also ich fand es so interessant, dass du gerade die Perspektive aufgemacht hast, dass es auch eine Erleichterung sein kann, nichts übernommen zu haben. Wenn man sich umschaut, es gibt richtig auch andere tolle Autohäuser, ne? Und dann ist es manchmal die dritte, vierte, fünfte Generation.
Ja.
Und dann, klar, die tragen auch ein großes Päckchen mit. Ne? Das macht nicht alles nur leichter. Alles hat seinen Preis.
Ja.
Ne? Und dann musst du schauen, wie ist meine Situation.
Ja.
Und du kannst nicht nur sagen, der oder die hat Glück gehabt, weil der Vati und der Opa, die hatten ja schon alle.
Ja. Ja.
Sondern das ist ja auch eine Verpflichtung und ein Druck. Und wie wirst du das jetzt dann ausgestalten, du trittst deine Wiese alleine platt, sozusagen hier, wo wir sitzen oder baust was Schönes drauf. Wo du gestartet hast, gerade mit deiner Erzählung habe ich überlegt, warst du schon immer so besonders fokussiert und ehrgeizig? Gehört das zu deiner Persönlichkeit dazu oder hast du dir das antrainiert?
Ja, also ich habe einen sehr fordernden Vater. Und ich denke, wenn ihr den im Podcast hättet, ja, der ist jetzt für euch interessant, weil kein Auto, der kommt aus einer anderen Branche, war nicht selbstständig, kein Unternehmer, aber äußerst zuverlässig, zielstrebig, geradlinig. Und er hat schon hohe Erwartungen gehabt und hat es auch deutlich kommuniziert. Und auch selbst wenn die Leistung schon sehr gut war, ja, aber vielleicht wäre da noch mehr möglich gewesen. Ich war früher ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Wir, also mein Papa und auch meine Mama, die waren mit uns, mit meinem Bruder, mit mir, wir haben beide vergleichbar gut Fußball gespielt und wir waren überregional deutschlandweit, zum Teil europaweit unterwegs und Mama und Papa waren immer dabei. Das prägt einen natürlich immens, ja, wenn man irgendwo, es hat ein Grad, es regnet in Strömen, 3-0 hinten zur Halbzeit, ich übertrage das jetzt mal auf den Sport, und dann mental das so hinzukriegen und zu sagen, nein, wir geben nicht auf gar keinen Fall. Und ich sag dir, ich bin jetzt noch nicht ganz so lange selbstständig wie vielleicht viele Zuhörer oder wie vielleicht viele andere, zweite, dritte, vierte Generation.
Klar.
Und genau das ist aber das, was mir hilft, weil ich keine Vorbelastung habe, so à la haben wir schon immer so gemacht. Das gibt's bei uns nicht. Ja, deshalb sind wir ultra schnell in der Umsetzung. Schnelligkeit ist einfach ein Riesenthema für uns. Und um nochmal zurückzukommen auf die Sportsache, wir waren da sehr lang dabei, auch weil unsere Eltern verlangt haben, dass wir das durchziehen. Und auch bei -7 Grad sind wir im Fußballtraining.
Ja.
Und ja, das war manchmal abends bis 22 Uhr und nächsten Morgen wieder Schule. Ja. Ich glaube da, mein Bruder ist in seiner Branche sehr erfolgreich, habe mir schon gelernt, Dinge durchzuziehen, auch wenn es schwierig wurde, auch wenn es hart war und auch wenn was anderes bequemer gewesen wäre. Und darum bin ich natürlich ultra dankbar. Und deshalb, ja, antrainiert, ja, gewisse Charakterzüge und Eigenschaften, da muss ich mittlerweile sagen, die hat man oder hat man nicht.
Das glaube ich auch.
Und wir haben für unser Unternehmen haben wir ein Wertefundament entwickelt. Das sind 9+1 Wert. Das sind so Dinge wie grundsätzlich Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Auch ein Wert, den wir vertreten, ist auch das persönliche Umfeld. Ja? Mhm. Und darüber sprechen wir auch mit Mitarbeitern. Das bringen wir denen auch in Schulungen näher. Was bedeutet es, in einem fordernden oder in einem nachlässigen Umfeld zu leben? Ja?
Mhm.
und das im Kontrast zu unserer Firma zu haben, weil grundsätzlich wird wahrscheinlich eher das Umfeld gewinnen. So Sachen wie Fleiß, Wille, Disziplin, ja, das sind Werte, die habe ich für mich persönlich analysieren lassen. Was ist die Quintessenz aus dem Erfolg? Und es ist nicht irgendeine Software, die man neu jetzt bekommen hat oder Vitamin B, das man von Papa hatte. Nein, das wird es nicht ausmachen. Und ich habe halt den
Vorteil, nicht auf Dauer. Ne? Also das kann was erleichtern, eine Tür öffnen.
Genau, manchmal
nicht das so. Wenn du eine Pfeife bist, kannst du nicht 17 Jahre da durchlaufen und nichts bringen.
Nein, das wird nicht funktionieren. Ja. Und ja, das kann sein, dass der Papa oder sogar der Opa schon gesagt hat, hey, das haben wir aufgehört. Aber wenn du auf Dauer einfach nicht durchziehst und nicht zuverlässig bist und nicht erreichbar und nicht eine Konzentration, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, Konzentration auf eine Sache, ist auch so ein Wert von uns, Fokus-Konzentration auf eine Sache, dann wird es eben schwer. Und ja, man kann sich durchmogeln, eine Weile. Aber man wird dann nur, wie es ganz oft in der Branche ist, der Verwalter dessen, was man bekommen hat.
Ja.
Und ich sehe das, wenn du von daheim ein oder zwei Autohäuser bekommst, ist deine verdammte Pflicht, dass das ein Konzern wird. Mit dieser Basis. Und das schaffen genau viele nicht. Und da habe ich früher, da war ich manchmal sogar traurig drum, oh Mann, die haben echt diese Starthilfe bekommen.
Ja, die sind eine Sprungschanze praktisch, die springen höher ab.
Genau, oder so, die springen halt höher ab. Ja, und ich von meiner Wahrnehmung damals, vielleicht vor 8, 9, 10 Jahren, habe gedacht, die springen höher ab und ich bin nicht mal in der Nähe einer Schanze. Und genau das hat aber dann dazu geführt, dass ich mich viel mehr angestrengt habe und viel härter zugeschlagen habe, ja?
Ja,
und immer wieder doch aufgestanden bin. Und du kannst dir vorstellen, es waren genügend Rückschläge, ja,
ja, sicherlich,
und genügend Fehlschläge. Aber es ist nun mal so, dass Misserfolg dazugehört. Das ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Das Gegenteil, wie es viele in der Branche tun, leider Gottes, ist nichts tun, abwarten, der Hersteller wird es regeln, der Markt ist gerade blöd. Und das hat die liebe Frau Lulay, ganz ganz liebe Grüße an dieser Stelle an
Sie.
Hallo Silvia. Als wir den Award gewonnen haben auf der Titelseite, hat sie geschrieben, ein Bild von uns, die Marktmacher. Und genau so fühlen wir uns, weil uns vollkommen egal ist, was der Markt macht, wir machen uns unseren eigenen Markt.
Ja.
Ich kann Corona und Krieg kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, wie ich darauf reagiere.
Richtig.
Und ich sage, wir greifen an. Auch wenn es manchmal ruckelig ist und manchmal, wenn es weh tut, wir leben nur vom Angriff und nicht vom auf zu null oder auf unentschieden spielen. Gell?
Also mit der Einstellung kannst du leider nie eine Beamtenrolltreppe gemütlich hochfahren. Genau. Nee, voll spannend, was du sagst. Und ich musste auch gerade überlegen, du hattest das Thema Misserfolg kurz angesprochen. Und dann ist ja mal die Frage, was ist denn wirklich ein Misserfolg? In der Situation kannst du Sachen als Misserfolg empfinden. Und in der Rückschau, 3, 5 Jahre später, ist es gar nicht mehr so ein Misserfolg. Das hat dich dann gezwungen, andere Sachen zu machen oder anders zu entscheiden. Und auch mit dem Start. Ich muss an meine Oma denken, die hat immer gesagt, am größten Mist wachsen die schönsten Rosen. Also, ja, guck mal, wir sind ja alle im Vertrieb, wir wissen ja, du kannst ja alles schön reden. Also deswegen ist es ja immer eine Frage der Perspektive. Und als du es ausgeführt hast, habe ich jetzt gedacht, und das hat man ja auch gemerkt, als man hier reinkam, und wir waren ja vorher schon eine Weile unterwegs, ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht nur ein klassischer Betrieb, Autohaus, wie auch immer, sondern eher habe ich so ein bisschen so an so eine Mannschaft, an Leistungssportler gedacht. Ne? Mhm. Auch was du sagst, das kommt mir dann eher so in den Sinn, weil ich habe das Gefühl ja auch schon, wenn ich mit euren Kollegen gesprochen habe, da ist ja eine Arbeitsethik oder eine Moral oder ein Wille oder ein Ehrgeiz dahinter.
Ja.
Und ich vergleiche das dann mit dem Sport. Mhm. Ne? Dann wird ja auch ein Basketballteam nicht Weltmeister, wenn einer da ist, der sagt, ich will aber ganz viele Körbe werfen und die anderen sagen, ach, bald ist ja Mittagspause, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr und heute habe ich Spliss. Da kommst du auch nicht voran. Und du kannst das Ganze jetzt ja auch mit der Größe nicht mehr alleine machen. Ne? Noch, ja, so, ihr habt Geschwindigkeit, du hast ja gerade gesagt, und anders als die anderen. Und dann, wir machen nicht so, wie es schon immer war. Ja, also klar, klappt, super. Auch Gratulation, die Einstellung gefällt mir. Jetzt musst du nach vorne natürlich denken, was ist denn dann in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren? Schleicht sich dann was ein? Ja, hast du wieder zum 15 Jahre schon gemacht. Ne? Also, wenn man neu ist, ist man neu. Aber irgendwann ist der Neue ja auch ein bisschen länger neu. Das wäre für mich nochmal eine Frage, wie du darüber denkst. Und wie kriegst du dein richtiges Gewinnerteam zusammengestellt?
Ja, also wie ich es schon gesagt hatte, die größte Angst ist hier es gibt ja nur die Autowelt, sondern sagen wir in der Brussheit Crew, in meinem Kosmos, die größte Angst haben wir nicht vor Misserfolgen oder Fehlschlägen, auch nicht eine harte Landung mal zu machen. Das, ja, möglicherweise, es muss nicht dazugehören, aber es kann. Die größte Angst ist es, Ziele nicht zu erreichen oder irgendwann aufzuwachen und zu merken, scheiße, wir haben unsere Ziele aufgegeben.
Mhm.
weil wir doch zu bequem waren, weil es uns im Endeffekt doch nicht so wichtig war, weil wir gesagt haben, hey, im Mittelfeld ist doch auch ganz schön, ja. Denn ich war mal bei einem Verkaufstrainer, den habe ich lange begleitet, also in Anführungszeichen begleitet, ich war lange in, habe ich ihn auch als Mentor gesehen und irgendwann sagt er, da ging es um so irgendeinen Berg, wo er da hochgestiegen ist und dann sagt er so als Metapher, ja, wir waren da auf so einer Hochebene, auf was weiß ich, 3000 Meter und der gesamte Berg war 6000 und da war das so schön, da hat es nicht so arg gewindet und da war dann Sonne beim Sonnenaufgang und wunderbar und sein Fazit war, man muss manchmal nicht ganz oben stehen, dass es schön ist. Und da habe ich gewusst, das war die letzte Veranstaltung. Das kann man so sagen. Und für viele passt es, aber für mich nicht. Und ausgeführt hat er dann, ja, ganz oben, da zieht es dann und da ist gefährlich, man ist allein dort oben, man kann abrutschen. Ja, das ist so.
Ja, aber du hast den Berg bestiegen, ne?
Ja, aber ich möchte auf den Berg.
Ja.
Ich bin nicht im Mittelfeld zufrieden, das war ich noch nicht. Ich wollte der beste Fußballspieler sein und ich will der beste Autohändler sein. Ich will der größte Autohändler sein, nicht nur der größte, sondern der profitabelste mit dazu, weil nur Größe, sorry, also das ist dann vielleicht auch das Ego, was das Ruder übernimmt und wir sind hier sehr ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten getrieben, ja, so machen wir unser Marketing, so wählen wir unsere Zielgruppen aus nach den höchsten Erträgen, weil wir das Geld einfach brauchen für unser Wachstum. Deshalb, ja, wie du sagst, in der Tat habe ich davor Respekt und wir kämpfen jeden Tag dagegen, dass auch wir in einen Zustand verfallen, wo der Chef dann irgendwann, also ich bin jetzt 33 Jahre alt, wo der Chef irgendwann sagt, mit 43, ja, war halt schon immer so. Ja, also wir sind sehr stark im Recruiting. Wir fackeln nicht lang beim Offboarding. Wenn wir sehen, der vertritt unsere Werte nicht, das ist kein Leistungssportler, so wie du sagst, dann sind wir sehr schnell. Wir probieren gar nicht, mit viel Energie die Persönlichkeit zu ändern. Das tun wir nicht. Bestenfalls fällt es schon im Prozess bei der Bewerbung dann letztendlich auf, wo wir die Leute aussortieren, aber manchmal passiert es halt. Ja. Ich habe jetzt erst einen Verkäufer gehabt, der ist 2-3 Jahre jünger als ich, der sagt, ja, er muss sich gerade entscheiden zwischen Freundeskreis, Freundin und Autohaus, weil das ist so viel. Dann sage ich, okay, wenn du dich fragst, dann hast du die Entscheidung schon getroffen. Und gut, bring deine Kündigung und alles ist gut. Dann endet unsere Reise hier nach 2 oder 3 Jahren und damit sind dann alle glücklich. Ist alles gut. Und so versuchen wir halt nicht zu sagen, okay, wir sind bestrebt, alle, die wir mal eingestellt haben, hier glücklich zu machen oder möglichst lange hier zu halten. Wir wollen die Leute, die uns bedingungslos bei der Mission unterstützen, die wollen wir halten.
Also ihr müsst die Richtigen für eure Vision und für eure Zwecke und Ziele.
Die wollen wir haben. Wir wählen nicht nach, was hat er davor gemacht.
Ja.
Wir wählen auch nicht, also außer jetzt beim Mechaniker, der sollte das schon irgendwie mal gemacht haben, wäre schon gut.
War ein Fleischer gewesen, aber das will man nicht so
eng sehen. Aber was Vertrieb oder auch Fahrzeugbeschaffung angeht, wählen wir nach Energie aus. Passt dein Energiefeld zu unserem ganz vereinfacht gesagt, ja, wir haben eine Frau an unserer Seite, die analysiert sowas. In welchem Energiefeld bin ich? Bin ich überhaupt in meiner Energie? Ich weiß nicht der deutsche Begriff, aber es kommt natürlich wahrscheinlich aus Amerika, so wie ganz viele Sachen. Human Design Reading. Wie bist du designed? Und das nutzen wir für uns auch, weil wir sagen, du, ein Zeugnis anzuschauen, das ist ein Bewertungssystem, das ein anderer für uns gemacht hat. Wie kommst du drauf, dass das Bewertungssystem für mich relevant wäre? Ja. Ich wähle nach Energie aus. Und wir haben hier Leute, denen hätten wir nicht sonderlich viel zugetraut, weil halt Note oder dein bisheriger Weg, die brennen aber so, die würden für mein Unternehmen und für mich in den Krieg ziehen. Mhm. Und genau die wollen wir haben. Ja. Wir brauchen eine Armee und keine Söldner. Ja? Ja. Wir brauchen hier niemanden, der studiert hat. Wir brauchen Macher, die Vollgas geben und die sagen, Samstagabend 18 Uhr, logisch bin ich da. Ja, und nicht irgendwelche Leute, die aus der großen Industrie kommen und rumheulen. Wenn ich rufe meine Personalerin an, wenn es sein muss, um 21.30 Uhr abends. Wenn sie nicht hingeht, schicke ich eine Sprachnachricht, dann kann es sein, um 22.02 Uhr, ruft sie zurück und sagt, jo, lass uns das kurz klären. Und danach wählen wir Leute aus.
Wollt also ihr, Leidenschaft, ne? Klassische Leidenschaft.
Leidenschaft. Sehen die Leute sich bei dieser Mission? Und das, für mich ist das alles wie eine Autobahn, auf der ich fahre. Da kommt mal einer mit der Auffahrt zu mir hin. Und vielleicht nach einem Kilometer sagt er, ach, okay, andere Interessen, was auch immer, ich gehe wieder runter. Alles gut. Es gibt hier so einen Kreis, das ist so die Führungsmannschaft, das sind schon wilde Kerle und wilde Mädels, die arbeiten 7 Tage die Woche, sind immer erreichbar. Und das hört sich jetzt blöd an, aber genau das erwarte ich, weil ich so einer bin. Und weil ich so einer bin, ziehe ich solche Menschen an. Wir hatten das vorher ja kurz über die Stellenbeschreibungen. Wenn ich das manchmal lese, wie andere Autohäuser, denen wir helfen, kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
Ja, genau.
Wenn ich das lese, was die alles anbieten und betteln, dass ich irgendjemand
jemand bewirbt, muss ich sagen, ich weiß nicht, da stelle ich mir sich die Nackenhaare. Wenn du B-Mitarbeiter haben möchtest, dann schreib genau solche Stellenbeschreibungen. Viel oder mit Homeoffice und flexible Arbeitszeiten und du kriegst nur das und du kriegst nur das und du hast nur jenes.
Dann ist die Frage, zieht man die an, die eh lieber ein bisschen mehr Urlaub oder Kur machen wollen?
Ja, ich möchte keine Leute in meinem Unternehmen, die hier für sich, für den möglichst geringen Input, den maximalen Output sehen.
Ja.
Ihr dürft viel Output erwarten in Form von Geld und allem drum und dran und Wertschätzung und einer geilen Mission und einer geilen Story, die wir uns dann erzählen, wenn wir 65 sind. Was haben wir gemacht da draus? Was ist das für eine brutale Sache? Wir wollen eine geile Geschichte schreiben und wenn du da dabei sein willst, bist du richtig. Wenn du möglichst wenig machen willst und möglichst viel Output, bist du hier falsch. Der Staat regelt es dann für dich. Alles gut, mach das. Oder ganz, ganz große Firmen mit 10, 20, 80.000 Mitarbeitern, da bist du dann richtig. Aber wir hier sind eine kleine Privatarmee, die versucht, andere Länder einzunehmen und es geht nicht von daheim vom Schreibtisch aus. Dann musst du hier sein mit Capware.
Verstehe ich. Und jetzt haben viele Händler, gerade wenn es dann so ein bisschen größer wird, keine Ahnung, insgesamt 500 Mitarbeiter und dann hast du 37 offene Stellen, gerade Werkstatt oder so. Und du hast die Not, du willst es besetzen.
Ja.
Ne? Und manchmal denke ich auch, wie machen es die Leute am besten? Nimmt man dann einen Zweitklassigen, dass ich Hauptsache die Stelle besetzt habe?
Ja, ja.
Denn jede Hebebühne, die gar nicht erst in Betrieb ist, kostet dich so und so viel Geld. Das Auto, was du nicht verkaufen kannst, weil da keiner sitzt, kostet dich so und so viel Geld. Da kann man ja die Idee haben, ich muss es besetzen, ich will, also meine Not ist
so groß. Nehmen halt irgendeinen,
ja. Ja, wie mache ich es am besten? Ne? Mhm. Wahrscheinlich haben viele auch diese Vorstellung oder was du sagst, naja, ich hätte auch lieber noch viel geilere Leute und dass sie dafür brennen und dass es auch deren Leidenschaft ist und mehr Berufung als Beruf.
Ja.
Aber wie stelle ich es an? Wie kriege ich denn wirklich die?
Es wird in der Branche immer, ja, Fachkräftemangel und whatever. Rein mathematisch kann das gar nicht sein. Klar, die Boomer, die gehen jetzt so langsam, alles gut. Wir haben aber Zuwanderung in Deutschland, die wir brauchen. Ja, wir haben auch unqualifizierte Zuwanderung, da kann man jetzt drüber streiten. Aber rein mathematisch könnte es gar nicht geben. Dass es prinzipiell die Leute gar nicht mehr gibt, das ist falsch. Richtig ist vielmehr, die Firmen geben sich keine Mühe im Recruiting. Meistens ist es so, wenn man nur schreit Fachkräftemangel oder es gibt niemanden mehr, der Leistung bringen will, sorry, aber man bescheinigt sich dadurch die eigene Unfähigkeit, sich richtig um Recruiting und HR zu kümmern. Das ist meine Ansicht. Und viele, Gott sei Dank, sind hier jetzt keine Leute, die mir jetzt einen Knüppel auf den Kopf schlagen, aber es ist es. Und wenn ich dann auch frage in meinem Netzwerk an Händlern, was tust du denn aktiv dafür? Das wird sehr dünn. Zeig mir, hast du eine Recruiterin oder eine HR-Frau oder wen auch immer, oder bezahlst du Headhunter? Ich bezahle keinen einzigen Headhunter, weil mein Recruiting eben funktioniert. Und es kommt oftmals einfach daher, man ist bequem geworden. Es hat immer so funktioniert, ist ganz oft. Jetzt auf einmal ändert sich der Markt, aber wie könnte es sein, dass ich mich jetzt ändern soll? Dahinter steckt einfach nur Bequemlichkeit, um die Themen richtig hart anzugehen. Und wenn man dann sagt, ich nehme lieber einen B-Mitarbeiter wie gar keinen, liegt es da drin, klar, du hast keine Auswahl.
Ja.
Und das liegt darin, dass deine Recruiting-Pipeline nicht gefüllt ist. Und das liegt wiederum darin, dass du nichts in Marketing und nichts in deine Brand investierst, sondern wie viele Vertragshändler sagen, ja, der Hersteller wird es schon machen. Nein, wird er nicht. Im Gegenteil, er greift dir die Mitarbeiter eher nur ab für sein eigenes Werk.
Weil es attraktiver ist vielleicht beim großen Hersteller, der gibt vielleicht mehr Geld oder so. Das klingt besser oder das Image, was damit kommt. Nee, ich arbeite direkt bei Mercedes, ist vielleicht besser, als ich arbeite im Autohaus Mais und Kaiser.
Vielleicht, ja.
Mir sagte neulich jemand im Autohaus, also unsere Traummitarbeiter, die gibt's, die arbeiten zurzeit bloß nicht bei uns.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ja, ist interessant.
Genau das
dann ist es. Dann liegt es halt an dir. Wie wirst du so attraktiv, dass die bei dir?
Das ist die richtige Frage, Dirk. Nicht, weil es gibt halt niemand mehr, blöde Generation Z, die wollen nimmer arbeiten. Ja, das mag sein, dass die nimmer im Schnitt so leistungsbereit sind, aber ich habe hier Jungs, die gehören zur Generation Z. Und die schaffen ihre 65 Stunden die Woche, die nehmen aber auch fünfstelliges Gehalt mit, sprich über 10.000 Euro. Also die gibt es. Es ist nur die Frage, bist du attraktiv für sie?
Jetzt hast du gerade auch mal ein Beispiel als Lohn angesprochen. Ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile auf Social Media und zum Beispiel LinkedIn ist ja mein Lieblingskanal. Und dann denke ich, schon wieder der Matthias, schon wieder. Jeden Tag, manchmal kommt zwei Videos, manchmal drei oder so. Wenigstens kommt eins immer. Was du da Verschiedenes alles noch machst, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ein Punkt, der mir da auch aufgefallen ist, da ging es um das Thema Recruiting. Ne? Und dann Also ganz unkompliziert, du stehst hier vor deinem Autohaus, hast einfach ein Handy und sprichst in dein Handy da rein mit dem Video. Ne? Nichts Hochglanz und nicht, jetzt brauchen wir erst ein Team von 800 Leuten. Unkompliziert, hat nicht mal 20 Sekunden gedauert. Du hast gesagt, ey, wir suchen hier die geilsten Einkäufer, wenn du Bock hast und du bist super, bei uns kannst du 7.000 Euro verdienen.
Yeah.
Und dann denke ich, guck mal, sagt dir sonst keiner. Ne? Also wenn ich Social Media durchgucke oder so, wo sind denn die ganzen Betriebe? Jetzt meine ich nur Autohäuser, ne? Die dann
alles
sagen,
suchen, aber wo seht ihr?
Ja, genau. Und die sagen dann, wir sind eine prima Firma, wunderbar, sind bestimmt auch viele prima Firmen. Und Obstkorb schreiben zum Glück jetzt auch immer weniger rein. Das ist ja schon so ein Witz geworden über sich selber. Oder, ach, wir machen total viele Team-Events. Das, denke ich, ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ja. Nicht jeder steht auf Team-Events. Ja. Manche wollen auch einfach nur arbeiten, Erfüllung finden, super Geld verdienen. Und wenn du denen noch kommst, du musst jeden zweiten Tag mit den anderen Bier trinken oder grillen. Will nicht jeder. Manche mögen es umso mehr. Ne? Also es ist auch verschieden. Aber jedenfalls, da habe ich gedacht, ah, das bewundere ich und das ist untypisch. Also Lea lebt das so ziemlich nie, dass ein Autohaus sich hinstellt und sagt, komm zu uns und wenn du performst, 7.000.
Ja, wie du gesagt hast, du siehst manchmal meine Videos, vielleicht nicht in der Frequenz, in der ich das gerne hätte, aber lieber sieht man mich zu oft als zu selten. Und genau so unkompliziert rekrutieren wir. Also deshalb bin ich so froh, dass ich nicht vorbelastet bin, weil wir doch einen ordentlichen Anteil unseres Budgets, oder was heißt ein Anteil, alles geht in Online-Werbung. In Google Ads und Facebook, also Meta Ads grundsätzlich und in Website, in Community Building. Jetzt erst hat ein Verkäufer gekündigt hier. Dann bin ich über auf dem Weg nach Frankfurt auf der Fahrt. Also ich habe längere Strecken immer einen Fahrer dabei aus dem Auto und mache ein Video. Und das ist also in der Story oder für LinkedIn maximal eine Minute, immer 59 Sekunden. Da erzähle ich dann, pass auf, wir suchen das. Du kriegst bei uns das. Und ja, dann nenne ich das Geld. Das ging allein an diesem Tag, nur aufgrund dieser Story in Instagram, 7 Bewerbungen. Und wenn ich dann überlege, dass manche Autohäuser für ihre Verkäufer 3.500 Festgehalt geben, ja sorry, wen kriegst du da dafür? Sorry, ich habe mit 20 Jahren schon 9.000 Euro im Monat verdient. Deshalb, das war mein Startkapital. Dann hatte ich irgendwann 120.000 auf der Seite. Da habe ich gesagt, weißt du was, das mache ich selber. Deshalb muss ich sagen, ja, Geld ist wichtig. Geld ist Freiheit. Warum soll ich da rumdrucksen? Wenn du nicht sagen willst, was man da verdient, dann ist wahrscheinlich, dann
das hast
du Angst,
auch,
dass gleich Leute sagen, boah, nee. Sondern ich sage, das ist wichtig. Das ist jungen Leuten immer noch wichtig. Man kann über die Generation Z sagen, ja, Geld ist denen immer wichtig. Doch, sie hätte gern, aber sie wollen nicht mehr so viel dafür tun. Ich sage halt, du willst viel, viel Input, viel Output. Punkt. Da gehen wir sehr frei damit um.
Irgendwie ist das ja konsequent. Nicht irgendwie, es ist ja konsequent. Mhm. Du sagst, eure Leute, die können deutlich mehr kriegen als woanders und du erwartest aber vielleicht auch eine andere Einstellung oder deutlich mehr als woanders. Yeah. Also einmal in Richtung Mitarbeiter und einmal in Richtung Kunden natürlich, denn was macht ihr auch wieder ganz anders? 7 Tage die Woche erreichbar oder so. Das ist ja ein Albtraum oder überhaupt nicht möglich bei so vielen, ne? Gerade wenn die Betriebe ein bisschen größer werden und dann gibt es ja Leute, die dann aufpassen, dass die anderen nicht zu viel arbeiten, selbst die wollen oder so, die dürfen dann nicht.
Ich finde ja die Diskussion um 4-Tage-Woche ziemlich geil und ich kriege da immer mal wieder einen kleinen Bash oder einen kleinen Shitstorm in Instagram, wenn ich mich dazu äußere, denn wenn man für etwas steht, steht man automatisch auch gegen etwas. Mhm. Und ich stehe für Leistung, für Umsetzung, für Schnelligkeit, für Zielstrebigkeit, für Konzentration. Das hat Leute vor 100 Jahren erfolgreich gemacht und in 100 Jahren wird es immer noch so sein. Mhm. Deshalb finde ich die Diskussion geil, weil ich sage, ja, macht es mit eurer 4-Tage-Woche, alles wunderbar, denn deine Mitarbeiter und deine Kunden haben dann mehr Zeit, um bei mir zu kaufen. Und deshalb, wenn die sagen, ah, du pass auf, ich gehe von der Autobahn runter, ich fahre Landstraße, geil. Ich mache damit auch keine Werbung. Ich glaube auch nicht, dass ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil habe, denn wir rekrutieren Menschen, die Bock haben auf die Mission. Die kommen und sagen, ihr seid so geil, ich will einfach nur dabei sein. Ich ziehe die Leute an, die da nichts davon halten, ja, und die nicht den bequemen Weg gehen, sondern den geilen Weg, ja, und den Weg der Passion und des Zielerreichens und nicht möglichst bequem und ohne Schrammen durchs Leben zu kommen. Die wollen wir nicht haben. Schau, durch unser Framing nach außen, indem wir klipp und klar sagen, für was wir stehen, selektieren wir 90% der Leute weg. Diese Firma hat eine DNA übernommen von mir und das ist mir auch sehr wichtig und die passt dann da nicht. Deshalb wirken wir manchmal vielleicht sogar wirklich abstoßend. Wir stoßen andere Menschen ab, die hier nicht dazu passen.
Viele werden sagen, das ist mir zu viel.
Das ist zu viel und es geht doch nicht nur ums Geld. Das nächste Hemd hat keine Taschen. Solche Sätze.
Ja.
auch bei uns sind nicht alle so, wo die sagen, boah, Brustseite, der Allergeilste und ich habe hier Brustseite tätowiert und so weiter. Es gibt normale Berufe wie eine Reinigungskraft, wie auch vielleicht ein Fahrzeugpfleger, die nicht sagen, okay, für 2,6, 2,7 brutto, hey, ich kann hier 70 Stunden
machen. Das ist meine Erfüllung, ja.
Ist alles gut, aber auch von denen habe ich die Erwartung, dass wenn sie da sind, ihr konzentriert dazu beitragt, dass wir unsere Ziele erreichen. Und dann gibt es Kernpositionen und Abteilungen, sind alle meine Führungskräfte, von denen erwarte ich nun mal 7 Tage Erreichbarkeit. Mhm. Grundsätzliche Erreichbarkeit telefonisch 24/7, 365. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 16 Uhr. Und jetzt natürlich gibt es immer wieder den Hate, ja, ist ja nur Schausonntag. Nein, es ist eben nicht nur Schausonntag, sondern es ist geöffnet mit Personal. Und ja, jetzt kommt der ein oder andere, der sagt, ja, ist das überhaupt erlaubt? Ja, wir halten uns an alle Gesetze, aber es ist freie Marktwirtschaft. Es ist unser Grundstück, nichts für ungut. Aber wenn ich dann sage, hey, lass doch die Kunde einfach begrüßen.
Richtig.
Ich verkaufe ja Sonntag nichts, ist alles gut. Aber ich kann doch trotzdem für meine Kunde da sein. Es gibt doch auch eine Lufthansa, wo ich sonntags jemand am Telefon kriege, wenn es klemmt. Das gibt es doch auch. Und ja, wir sind auch sonntags 10 bis 16 Uhr mit Personal da. Und ja, du triffst auch mich sonntags sehr oft hier. Der Chef ist immer der erste Verkäufer im Unternehmen. Und wenn der Chef schon keinen Wert auf Vertrieb legt, glaubst du, deine Verkäufer an sich ziehen den Karren? Und wenn du nicht bereit bist, das als Chef zu tun, und dann wundert dich nicht, wenn es deine Mitarbeiter gleich dreimal nicht machen. Sorry.
Natürlich, ja. Die gucken sich alles ab und das Negative noch schneller. Was macht denn das mit euren Kunden? Also ich kann jetzt um 20 Uhr hier vorbeikommen, ich kann am Sonntag gucken und am Samstag, hast du ja gerade schon mal so ein bisschen anmoderiert, verkaufe ich am Samstag nur vormittags und danach müssen alle Mittagessen und Mittagsschlaf halten.
Ja, also ich hatte tatsächlich Verkäufer, die waren der Meinung und dann habe ich gedacht, ist das wirklich so? Ich bin 33. Die Verkäufer waren hier zum Teil 10 Jahre älter als ich und doppelt so lang in der Branche. Am Anfang habe ich nur gedacht, ja, okay, könnt vielleicht. Dann habe ich irgendwann aber gesagt, nee, wir müssen uns angleichen. Warum hat Kaufland auf dem Land bis 22 Uhr geöffnet? Klar. Oder Rewe in Tübingen bis 0 Uhr? Warum ist das so? Das ist nicht so, weil die viel Strom verbrauchen wollen. Irgendwie rechnet sich das immer noch. Und mittlerweile ist es so, dass wir 50%, 60%, 70% der Fahrzeuge, die wir an einem Samstag verkaufen, nach 15 Uhr verkaufen. Weil die Leute einfach sagen, okay, ich bin noch unterwegs. Samstag habe ich Zeit, ich muss noch ein paar Sachen machen und dann möchte ich nur Mittag essen und dann gehen wir los. Und dann sind die Autohäuser zu. Wie bescheuert kann man sein? Und Leute kommen bei uns auf den Hof und sagen, ihr seid noch da. Wir sind noch da, ist alles gut. Und wenn du dich heute nicht entscheidest, ja, komm doch gerne morgen wieder, weil wir sind auch da für dich da, weil wir einfach ein anderes Service-Level anlegen möchten. Ich verstehe alle, die sagen, du, sonntags ist irgendwann auch mal gut. Deshalb ja, die Leute sind regelrecht erstaunt und wir haben einen immensen Wettbewerbsvorteil, weil wir immer für unsere Kunden da sind. Und ja, das bedeutet, du brauchst anderes Personal, auch vom Mindset. Das ist ja, klar. So. Und ja, du musst dann was anderes bieten, dass die Leute sagen, warum soll ich mir das antun? Das ist nicht nur Geld, das ist einfach, wir rekrutieren über eine große Vision und eine Mission, Vision, Culture, Energy. Das sind die drei Wörter, über die rekrutieren wir. Große Vision, ja, eine besondere Kultur und, wie soll ich sagen, wir haben hier ein besonderes Energiefeld. Du kommst auf den Hof und hier ist schon die Außensprechanlage, da kommt Musik und da kommt Bandansage.
Ja, hey, da kannst du draußen gleich tanzen, super, alles gemerkt.
Super,
ja,
dass du da bist. Ja. Bei uns gibt es den Service, das ist eine andere Kultur. Ja, also ich halte hier niemanden, der hier nicht sein will. Ja, und auch wenn hier jemand aufgebordet wird, dann sag mal du, denkst du ernsthaft, dass sich deshalb das System verändert? Wir bauen keine Systeme für Low-Performer. Wir haben hohe Standards. Wir rekrutieren lieber auf unseren Weg. Ich nehme einen mit geiler Energie, mit Fleiß, Ehrgeiz und Wille und wo vielleicht interessiert ist in Autos und dem bringe ich das bei.
Du bildest ja nicht nur deine eigenen Leute aus, sondern sehr ungewöhnlich auch andere Autohäuser, Autohausinhaber, Verkäufer, Verkaufsleiter. Du hast ein Masterclass-System aufgelegt.
Ich bin überzeugt von der Stärke des Netzwerks. Okay, also Netzwerke sind wichtig. Und die verleihen Kraft und die potenzieren sich immens. Da habe ich mir gedacht, die ganzen großen Autohausgruppe. Da geht es nur um Übernahme. Da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man nicht irgendwann hinterherunterfällt. Und deshalb gibt es die Automobilvertrieb Masterclass. Das ist ein Weiterbildungsprogramm für Autohändler und Autohausgeschäftsführer beziehungsweise so ein Mentoring-Programm. Warum gibt es jetzt die Masterclass? Weil jeder würde jetzt sagen, ja Brustheit, warum? Wenn du doch so ein Fuchs bist, nimm doch alles für dich. Ja, könnte ich. Aber es gibt verschiedene Säulen hinter der Masterclass, warum wir das eben machen. Und ein Grund ist, wir bauen ein geiles Netzwerk auf an Leuten, die Gas geben wollen. Wir bauen die Elite des Handels. Und da sind Freihändler drin, Markenhändler und alle haben eins gemeinsam, sie investieren in sich, ihr Wissen, das Netzwerk und geben somit einfach Vollgas und verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil, weil auch die Masterclass-Händler unter sich verkaufen sich gegenseitig Autos, der eine hat dahin einen Kontakt,
klar,
wir verhandeln Sonderkonditionen bei Banken, wir kaufen auf einmal Öl billiger ein, weil wir halt sagen, du, wir bringen gleich 60, 80 Händler mit, wir tauschen uns aus. Also ich erkläre gleich, wie die Masterclass ganz konkret aussieht und was da so los ist, ist ein Masterclass-Anwalt drin. Da sind die Online-Marketing-Jungs drin, die Brand Autowelt Brussheit und Matthias Brussheit mit vermarkten, also die Jungs von Autoquantum, die ja zu uns gehören. Da ist einfach immenses Wissen. Und jetzt ist die Frage, ja gut, aber es gibt ja auch andere Mentoring-Programme, ist richtig. Aber nicht in der Tiefe wie die Automobilvertrieb Masterclass. Wir sind sehr schmal eingestellt. Es geht nur um Autohandel und um Werkstattwege mir noch, aber das ultra tief. Wir bauen ein riesen Netzwerk auf, das sich selber versorgen kann, das eine eigene Stimme hat, wo in der Lage ist, Sonderkonditionen zu verkaufen. Der Hauptmehrwert ist, von den Besten aus der Branche zu lernen. Wir betrachten das Autohaus und die Firma ganzheitlich. Die Automobilvertrieb Masterclass ist im Wesentlichen 7 Module, beziehungsweise 7+1. Einkauf, Verkauf, Marketing, Personal, Unternehmensführung, Cash, Mindset, +1 ist After-Sales-Werkstatt.
Ja, okay.
Die Masterclass ist in Umsatz geteilt. Wir haben Jungs, ja, die sind halt erst bei 3 Millionen. Die sind noch am Anfang und freie Händler. Wir haben aber auch Jungs, die machen 10, 20 Millionen, 30, 50 Millionen, ja, machen die und die sagen, du, uns fehlt der frische Wind von außen. Die Masterclass ist eben in Umsatzgruppen eingestuft, dass jeder in seinem Bereich sein Wissen bekommt. Weil jemand, der jetzt gerade 1 Million macht, für den ist Recruiting noch nicht das Thema.
Ja.
Prozessoptimierung noch nicht das Thema. Jemand, der aber schon 20 Millionen macht, für den ist eben gerade Recruiting, Prozessoptimierung, Strukturen, was auch immer. Und da sind immer 10, 15 Händler drin und die vernetzen sich untereinander.
Für mich heißt, ich muss, wenn ich natürlich Geld bezahle, dann zeige ich erstmal eine Ernsthaftigkeit.
Ja, ein Commitment.
Ja, natürlich.
Genau.
Und ich will oder muss ja dann auch relativ schnell spürbare Erfolge haben.
Genau. Die Leute wollen eigentlich sofort Ergebnisse, ja, weil die Welt gewohnt ist, die Menschen, sie wollen sofort alles haben. Deshalb wähle ich bewusst, ich will nicht die Masse, ich will die Elite. Und wenn jemand nicht bereit ist, 6 oder 12 Monate einmal 3.000 Euro im Monat zu bezahlen für seine persönliche Weiterentwicklung, dann versuch's doch selber. Mach die ganzen Fehler allein. Für mich, für den Matthias Brussheit, sind es 3.000 Euro mehr Umsatz. Für dich sind es ein paar hunderttausend, eher ein paar Millionen die nächsten Jahre, die du hast oder nicht hast. Also frag dich, wer den größeren Output daraus hat. Das hört sich jetzt vielleicht hochnäsig oder arrogant an, aber gewisse Themen wissen wir einfach besser als andere. Ich bin nicht der Buchhaltungskönig. Nein, das bin ich nicht. Ich weiß, wie man eine Marke aufbaut. Ich weiß, wie Vertrieb funktioniert und ich weiß, wie man eben Upsells macht. Und die Calls, die sind jede Woche gleiche Uhrzeit, gleicher Tag, WhatsApp-Support direkt zu mir. Du kriegst ein Workbook, wo du alle Erfolge aufschreiben kannst, wo du alles teilen kannst. Die Leute besuchen die Autowelt vor Ort. Wir erklären unsere Systeme. Wir besuchen ab einer gewissen Größe, aber einer gewissen Investition besuchen wir die Leute und optimieren sogar vor Ort.
Ich finde es völlig fair, ne? Denn du kannst ja alles anbieten.
Ja.
Es gibt in Deutschland keinen Kaufzwang.
Neu.
Ne? Vollkommen richtig, dann auszusieben, wer sind die das gleich mitbringen, um erfolgreich auch da zu sein. Das ist ja auch eine, sage ich mal, ein Gefühl von Verpflichtung, was man da haben kann. Ne? Wenn du dann merkst, es passt eh nicht.
Wenn jemand nicht umsetzt oder immer zu spät im Call ist, den nagel ich ans Kreuz. Weil ich einfach sage, du zahlst Geld dafür. Vielleicht tut es noch nicht arg genug weh. Vielleicht erhöhe ich deine Rechnung auch einfach. Ich möchte, dass du umsetzt. Am Ende sind deine Erfolge auch meine Erfolge.
Klar.
Warum ist das gleich morgens die Calls? Ganz einfach, weil die Leute morgens noch einigermaßen frisch im Kopf sind. Hm. Weil ich sage, wer sich nicht morgens um 7 Uhr oder 7.30 Uhr hinsetzen kann und Aufnahme bereit ist, der hat den Erfolg nicht verdient. Das ist es. Wir wollen den stationären Handel so stark machen, dass er eben nicht rumkrebselt bei 1 oder 2% Rendite. Davon ist einfach zu wenig. Ich sage ganz offen, 10% Umsatzrendite möchte ich haben und ich weiß, es gibt wieder viele, die schreien, ist unreal. Ja, für dich vielleicht. Okay. Und wenn du nicht an deine 10% arbeiten willst, machen das andere.
Abschließend will ich dich aber fragen, wie geht's denn mit dem Unternehmen Brussheit weiter? Was sind deine nächsten Ziele? Wo entwickeln wir uns denn hin? Oder ihr euch erstmal?
Ja, wir haben schon noch viel vor. das längste Ziel geht aktuell bis 2051. Ich kann dir exakt sagen, 2051, wie hoch der Umsatz ist, wie viele Mitarbeiter und wie viele Standorte. Ich kann das sagen.
Und willst du das auch sagen?
Ja.
Okay. Du hast die Klarheit für dich.
Das bleibt den Jungs in der Masterclass vorbehalten. Da tun wir unsere Ziele offen kommunizieren. Wir machen keine halbe Sachen. Wir wollen den ganzen Markt haben. Ja, das kann ich so viel dazu sagen.
Ist ja ein ganz klares Ziel.
Du wärst überrascht, wie viele auch der größeren Händler kein blasses Schimmer haben, wo die Reise hingeht. Ich kann dir sagen, 2034, wie hoch mein Umsatz ist. Ich kann dir sagen, wie viele Autos wir verkaufen müssen. Und das Geile ist, ich kann dir jedes Jahr runterbrechen, bis auf den heutigen Tag. Und deshalb weiß ich, wie viele Autos brauche ich im Bestand, um 2026 x Autos zu verkaufen. Wie viel Geld benötige ich? Wie viel Aufbereiter? Wie viel Einkäufer? Das ist alles nur Zielsetzung. Und deshalb wird aus einer Vision, wo Leute sagen, ja, wenn du Visionen hast, dann geh zum Arzt, dann wird aus einer Vision auf einmal ein ganz konkreter Fahrplan. Und das ist gleich, wie wenn du sagst, ich würde gerne im Sommer ans Meer und versuche ohne Navi irgendwo hinzukommen. Und es kann sein, du kommst ans Meer, es kann aber auch sein, du landest in den Bergen und dann.
So ist es.
Und deshalb hat man lieber ein Navigationssystem und das machen wir mit unserem Zielesystem. Und deshalb kommen wir effektiv schneller voran, weil wir jetzt Entscheidungen treffen, die aktiv dann zum Tragen kommen in ein paar Jahren. Das tun viele.
Und da bewahrheitet sich wieder der Spruch, eine Stunde intensiv über seine Zukunft nachdenken, ja, kann wertvoller sein als 3 Jahre hart arbeiten.
Ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich das so konkret formulieren konnte. Und jetzt weiß ich es. Und deshalb sind die Ziele verbunden mit Bildern an meinen Vision Boards. Ich habe Vision Boards in der Firma, ich habe die daheim neben Bett. Ich weiß, wo die Reise hingeht und dafür gebe ich jeden Tag Vollgas. Also deshalb weiß ich, dass ich keine Zeit zu verlieren habe und deshalb arbeite ich lieber mal 7 Tage in die Woche, dass ich auch sicher gehe, dass ich das erreiche. Ja.
Und deswegen sind wir umso dankbarer und freuen uns, dass du keine Zeit vergeudet hast, sondern mit uns dich gut ausgetauscht hast in unserem Mobility More Podcast. Matthias, ich komme gern wieder euch besuchen und absolut. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Maximale Erfolge und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Danke, danke, lieber Dirk und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Ciao.
Let's go. Goodbye.